SWR 1 Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen auf einem neuen Trip durch den Musikkosmos. Heute wird's wieder spannend und anders und ungewöhnlich. Der Trip durch den Musikkosmos geht nämlich quasi in einen Untermusikkosmos. Das sind die Abbey Road Studios, wo seit fast 90 Jahren Musik erklingt und aufgenommen wird. Die Aufnahmen werden in der ganzen Welt gehört. Berühmteste Combo in den Studios natürlich die Beatles. Aber 90 Jahre Studiogeschichte, da gab es ja noch gar keine Beatles. Es gab keinen Rock'n'Roll vor 90 Jahren, keine Popmusik. Sie werden heute einige Raritäten hören. Aufnahmen aus den Anfängen, sehr hörenswert. Eine Keimzelle in der Welt der Musik in der Abbey Road. Es sind die vermutlich berühmtesten Studios der Welt. Eigentlich heißen sie ja EMI Studios. Aber nach dem Beatles-Album Abbey Road 1969 mit diesem legendären Foto, auf dem die Fab Four über den weltberühmten Zebrastreifen gehen, müssen die Studios natürlich umbenannt werden. Und jetzt kommen die Klangwelten der Abbey Road Studios. Die klingen so.
Hey Jude, don't make it bad.
So. So. Oder auch so.
Oh, Doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
Oder so.
Mommy. Get away.
Oder so.
Hit the sky fall.
Das alles wurde in den Abbey Road Studios aufgenommen. Also kommen Sie mit auf eine Studiotour. Erstmal müssen wir ja hinkommen. Sie können dem Taxifahrer ja mal die Adresse sagen. 3 Abbey Road, St. John's Wood in the City of Westminster, London, NW89AY. Aber das kompliziert die Sache natürlich unglaublich. Sagen Sie einfach Abbey Road Studios. Und steigen Sie unbedingt vor dem Zebrastreifen aus. Denn da kommt's immer wieder zu Staus, weil Touristen aus aller Welt ihr persönliches Zebrastreifenfoto machen wollen. Irgendjemand steht dann auf der Verkehrsinsel, während die Touris auf dem Streifen in G-Position verharren. Also ich weiß gar nicht, wer diesen Mist angefangen hat. Die Beatles gehen ja auch richtig, die tun ja nicht nur so. Schauen Sie denen auf den Hosenschlag. Das Touristentheater auf dem Zebrastreifen kann man übrigens dank einer Webcam verfolgen. Übrigens, zu diesem Foto, da gab es ja heftige Verschwörungstheorien. Damals hieß es, Paul McCartney lebt nicht mehr. Seit 1966. Er ist ausgetauscht gegen ein Double. Beweis? Na, dieses Foto. Er läuft barfuß über die Straße. Und in England werden die Menschen barfuß beerdigt. Er hat die Zigarette in der falschen Hand. Der echte McCartney ist nämlich Linkshänder. Und der ultimative Beweis, der Käfer, der auf diesem Foto links am Straßenrand parkt, das Nummernschild. LMW 28IF. Und was das heißt, ist ja wohl klar. Linda McCartney Widow. Also Linda Witwe. Das geht ja sogar auf Deutsch. Die andere Deutung geht auch auf Deutsch. Linda McCartney weeps. Linda McCartney weint. Dann wäre da noch 28IF. 28 if. 28 wäre er, if, wenn er noch leben würde. Also das mit dem Käfer war Zufall, der steht übrigens mittlerweile im VW-Museum. Paula hat die Schuhe ausgezogen, weil es so heiß war und überhaupt. In den fast 90 Jahren seit Bestehen der Studios wurden immer wieder Meilensteine produziert. Allein 74 Nummer 1 Hits aus der britischen Hitparade, davon liefern die Beatles 15 Stück. Und wir hören nun in die Geschichte der Studios rein. Wir hören klassische Aufnahmen, Comedy und auch Popmusik. Denn das ganze Spektrum der Musik haben diese Studios zu bieten. Also wenn diese Wände Ohren hätten. 3 Studios gibt's insgesamt, plus jeweils die Studioregie. Ins Große passen über 200 Akteure rein, also beispielsweise ein Orchester und ein ganzer Chor. Die Fab Four und alle anderen Bands und Sänger der populären Musik profitieren von der langen Geschichte und Erfahrung, die diese Studios geprägt haben. Und deswegen schauen wir jetzt mal zurück. Das Haus, gebaut 1830. Damals denkt natürlich noch niemand an ein Tonstudio. Das gibt es schlicht noch nicht. Und das Haus ist ein Wohnhaus. In fast 100 Jahren wohnen verschiedene Familien hier. Der auffälligste ist Mr. Gregory. Das ist quasi der englische Konsul Weyer, also ein Titelhändler. 1920 kann man bei ihm für nur 10.000 englische Pfund adlig werden. Für 25.000 ist man Freiherr Baron. Angeblich alles vom Premierminister abgesegnet. Später will der aber von gar nichts gewusst haben. Gregory wird verhaftet und flieht nach Frankreich. Ab Dezember 1929 geht die Studiogeschichte los. The Gramophone Company Limited kauft das Haus. Das ist eine der ersten Plattenfirmen überhaupt und Plattenspielerhersteller. 16.500 Pfund zahlt die Company und damit hat Nipper ein neues Zuhause. Nipper? Ja, Nipper oder besser sein Bild. Nipper, kennen Sie, das ist der Hund, der mit gespitzten Ohren in einen Grammophontrichter hineinhört. His Master's Voice, die Stimme seines Herrchens. Aber Nipper ist da schon längst im Hundehimmel. Nipper, das heißt Kneifzange und dieser Hund hieß so, weil er ein übler Wadenzwicker war. Bei Besuchern des Hauses und sogar bei Passanten kniff er gern mal zu. Nipper lebte in Bristol. Sein Herrchen Mark Barrow hatte ihn von der Straße aufgelesen. Und als Barrow starb, übernahm sein jüngerer Bruder Francis den Hund. Und der hat dann auch das Bild gemalt. Der Legende nach lauschte Nipper intensiv der Stimmaufnahme seines verstorbenen Herrchens. Francis Barrow kann aber dieses Bild erst verkaufen, als er den ursprünglichen Phonographen übermalt und Nipper das Grammophon der damals neu gegründeten Company vor die Ohren malt. Die Company kauft das Bild 1899 samt Copyright für 100 Pfund. Der gute alte Nipper und der Markenname His Master's Voice, kurz HMV, sind unsterblich. Der Terrier-Mix ist bis heute ein äußerst gerne genommenes Motiv für Karten, Poster, Tassen, T-Shirts und. 1929 kauft also die Gramophone Company das Haus in der Abbey Road, fusioniert zwei Jahre später mit UK Columbia Records und wird zur EMI. Electric and Musical Industries. Das ist natürlich richtig, aber ich muss ehrlich zugeben, wir beim Radio sagen eigentlich immer EMI. Werde ich jetzt hier auch so machen. Die Studios in der Abbey Road heißen folgerichtig EMI Studios. Und naja, das werden sie noch ziemlich lange so heißen, bis zu dem Zebrastreifenfoto. Aber wir gehen zur Eröffnung am 12. November 1931. Auf dem hinteren Teil des Grundstücks stehen die Studios. Musik in einem Studio aufzunehmen scheint damals aber absurd. Warum sollte man das, wenn man doch großartige Konzerthallen hat? Und warum sollte ein Orchester ohne Publikum spielen? Die anfängliche Skepsis wird letztlich durch das schlagende Argument entkräftet, nämlich durch die grandiose Akustik, die man in einem Studio erzielen kann. Die allererste Aufnahme muss natürlich etwas Besonderes sein. Feierlich und passenderweise wird die inoffizielle britische Hymne ausgewählt, Land of Hope and Glory. Aufgenommen wird im Studio One. Bis heute ist das das größte Studio. Es spielt das London Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten selbst, Sir Edward Elgar. Und es ist alles mit drauf. Wie die Musiker die Stühle rücken, als der Komponist und Dirigent zum Pult geht. Die Bogen der Streicher klopfen anerkennend an die Notenständer. Natürlich hat Elgar noch kein Ansteckmikro und daher ist er schwer zu verstehen. Er begrüßt aber mit Freude die Musiker zu einem leichten Programm, das sie so spielen sollten, als hätten sie es noch nie zuvor gehört. Und dann geht's los. Klingt doch gut, oder? Ab da nimmt die EMI alle ihre klassischen Stücke in ihren Studios auf. Mehrspuraufnahmen sind allerdings noch Zukunftsmusik. Die badische Anilin- und Soda-Fabrik in Ludwigshafen, die BASF, entwickelt erst 1935-36 das erste Kunststofftonband. Bis dahin wird mit einer Wachsplatte aufgenommen. Die Stücke in einem Rutsch. Stoppen, neu ansetzen, das geht nicht. Und da kann es schon mal sein, dass eine Aufnahme nicht ganz so perfekt ist. Technische Entwicklungen und Neuerungen wurden durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Jetzt werden sie weitergeführt. Und das Equipment muss ständig erneuert und verbessert werden. Und dafür muss das Studio Geld verdienen. Es ist bestens organisiert. Aufgenommen wird vormittags von 10 bis 1, nachmittags von 2 bis 5, abends von 7 bis 10. Die Abendstunden werden aber eigentlich erst später durch die Popmusiker richtig gebucht. Die Klassik allerdings alleine reicht nicht mehr aus. Ein neues Feld wird aufgerollt. Film- und Fernsehmusik. Und wenn Sie das hören... dann sehen Sie bestimmt die ein bisschen altmodische Omi vor sich, ganz in Schwarz, missmutig, dreinschauend, aber das Gehirn von Miss Marple arbeitet blitzschnell und sie zieht messerscharfe Schlüsse. Und darauf sind die EMI, mittlerweile Abbey Road Studios, bis heute spezialisiert. Fernsehen und vor allem Filmmusik. Speziell dafür gibt es ein Dolby Atmos Sound System, einzigartig. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in einem speziellen Kino sitzen und dann ist vor Ihnen, neben Ihnen, über Ihnen, überall ist Musik. Sie sitzen mittendrin. Sie sind ein Teil der Musik. Das ist Dolby Atmos. Hier wurde auch der Soundtrack für den Queen-Film Bohemian Rhapsody eingespielt.
Niemand wird uns im Radio spielen.
Versuchen wir es experimentell.
Noch eins.
Nochmal.
Wie viele Galileos willst du noch?
Merkt euch meine Worte. Niemand wird Queen spielen.
Das Glück ist mit dem Mutigen.
Rami Malek, der Freddie Mercury spielt und dafür einen Oscar bekommen hat, musste Gesangsunterricht nehmen. Selbst auch singen, damit das nicht nur wie Playback aussieht. Im Film wurde dann meistens die Original-Queen-Musik eingespielt. Malek aber erinnert sich, wie er in die Abbey Road Studios kam und überall die Bilder der Musiker sah, die dort aufgenommen haben. Da hat er richtig weiche Knie bekommen.
I went to do some pre-recording. It was at Abbey Road, iconic Abbey Road Studios. I'm passing by all these photos of Rolling Stones and Beatles and every band, you know, that you love and Queen and Freddie Mercury's face just kind of staring at me.
Dass das Studio heute immer noch up to date ist, dafür legt 1954 Joseph Lockwood entscheidend den Schalter um. Er übernimmt die Leitung des Studios und er erkennt, hier muss sofort was passieren. Lockwood ist entsetzt von dem Mief, der sich da abgelagert hat. Die Flure alle in einem Schlammgrün gestrichen und als erstes lässt er renovieren, erneuern, verschönern, lässt Licht und neue Energie herein, macht Geld für Technik locker und sorgt für frischen Wirbelwind. George Martin. Der junge Musikproduzent ist der neue Besen, der besser kehrt, der Wirbelwind. Er wird einer der bedeutendsten Musikproduzenten werden. Er wird den Beatles ihren musikalischen Feinschliff geben. Er wird Trends setzen in der Popmusik. In der was? Ja, gibt's jetzt noch nicht, aber ist am Entstehen. Vorher muss Martin aber noch Steine schleppen, große, schwere Steine. Er wird erstmal Chef des Labels Parlophone und das ist spezialisiert, klar, auf Klassik. Er bekommt die Barockmusik zugewiesen, in den 50ern eher unpopulär. Händel, Dvorak, Bach. George Martin beißt sich aber durch und setzt auf ein Novum, die Langspielplatte. Die Chefetage bei der EMI, also die Herren in den dunklen Anzügen, lehnen den Longplayer ab. Bei 30 Minuten Spieldauer werden sich die Hörer langweilen, sagen sie. George Martin aber sieht die LP richtigerweise als Tonträger mit Potenzial. Die LP im Blick macht Martin mit seinem Label den Schwung aus der Hüfte zu Jazz und Comedy. Von der Comedy habe ich eine schöne Rarität für Sie. Wir erinnern uns an Kaiser Nero in Quo Vadis, wo er mit der Lyra das brennende Rom beweint.
Take now this road, oh, receive
Peter Ustinov als Nero wird zum Weltstar. Es ist sein Durchbruch. Er bekommt einen Golden Globe und wird für einen Oscar nominiert. Und was er in seiner späteren Karriere kaum mehr nutzen kann, Ustinov kann großartig Stimmen und Musikinstrumente imitieren. So wie auf dieser Aufnahme, die Sie gleich hören. Das ganze Orchester kommt aus Ustinovs Kehle, nur das Cembalo ist echt. Und alles andere ist Ustinov. Die neue Mehrspur-Tonbandtechnik macht es möglich.
Oh, andioso varietore. Oh, Dio mio. Silenzio amore. Noi sparite questa tremenda via.
Gut, das ist britischer Humor, zudem noch der 50er Jahre. Heute lachen wir vielleicht anders. Aber damals verkauft sich das wie geschnitten Brot. Ustinov macht dann allerdings Filmkarriere. Für Comedy hat er keine Zeit mehr. George Martin findet Ersatz. Den großartigen Schauspieler Peter Sellers, auch er kann wunderbar Stimmen imitieren. Und er lässt ihn Texte lesen. Sehr dramatisch. Und jetzt kommt der Test für Sie. Wie literaturfest sind Sie? Oder besser, erkennen Sie das Werk? Hört sich an wie, ist aber nicht, Shakespeare's Richard III.
It has been a hard day's night and I have been working like a dog.
Genau, irgendwoher kennen Sie es. Und zwar, Sie kennen es gesungen.
It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log.
Und Und das ist George Martins Masterband, die Beatles. Sie nehmen fast alle ihre Platten in den EMI-Studios auf. Das Album Abbey Road schließlich am Ende ihrer Karriere. Das Zebrastreifenfoto ist eine Ikone unter den Plattencovern. Und dann werden die Studios auch umbenannt in Abbey Road Studios. George Martin, der nicht umsonst der fünfte Beatle genannt wird, er ist experimentierfreudig. Mit Norman Smith und Chris Neil, Toningenieure, ohne sie wären die Beatles vielleicht gar nicht so weit gekommen. Jedenfalls setzen sie neue Soundeffekte ein. Collagen, Overdubbing, Rückwärtsaufnahmen. John Lennon mag seine Stimme nicht, also wird er double-tracked aufgenommen. Paperback Writer! In den Studios wird für die Aufnahme der Beatles erst 8, später 24 und schließlich die 48-Spur-Technik entwickelt. George Martin überrascht aber auch auf andere Weise. Bei In My Life, wunderschöner Song, lässt John Lennon einen Abschnitt offen, will später einen Instrumentalteil einbauen. Er geht aber erstmal was essen. George Martin bleibt im Studio und spielt einen Instrumentalteil ein, am Keyboard. Hört sich ein bisschen an wie Bach. Lennon kommt vom Essen zurück, hört sich das an, ist begeistert und das Lied ist fertig. Und so kennen wir es mit dem George Martin Solo. Die Studios werden zum akustischen Leuchtturm, sind gut gebucht von jungen britischen Bands, von den Shadows. Von den Shadows mit Cliff Richard.
Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.
Und von Cliff Richard ohne die Shadows.
Everybody has a summer holiday. Doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true.
Gary and the Pacemakers.
I like it, I like it. I love the words you say and all the things you do.
Der Produzent Norrie Paramore haut mit Cliff Richard und den Shadows die Songs am Fließband raus. Kollege Norman Newell hat John Barry mit der Band John Barry 7 unter seinen Fittichen. Die machen damals Jazz und Rock'n'Roll und sind in Großbritannien ziemlich erfolgreich. Aber durch die Decke schießt John Barry mit James Bond. Um das Titelthema wurde lange vor Gericht gestritten und entschieden. Der Komponist ist Monty Norman. Er hatte in der Eile eine Musik vorgelegt, die er schon in der Schublade hatte. Barry hatte dem Thema den Gänsehautanstrich gegeben. Barry hat das Ding richtig gepimpt. Das Gericht sah das aber nicht als kompositorische Tätigkeit an. Dennoch, John Barry bekam in der Folge die Aufträge für die Bond-Songs und wurde einer der erfolgreichsten Filmkomponisten überhaupt.
Goldfinger! He's the man with the Midas touch.
Die Sängerin Shirley Bassey ist zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt. Sie nimmt auch immer in den EMI-Studios auf, normalerweise mit dem Produzenten Norman Newell. Jetzt hat sie einen neuen Song und dem rechnet sie Hitpotenzial zu. Und sie möchte dafür den erfolgreichsten Produzenten des Studios, nämlich George Martin. Also macht sie mit ihm einen Termin für die Aufnahme aus. Und so hat George Martin bei Goldfinger seine Finger im Spiel. Termin im Studio, 20. August 64. 25. Juni 67. Die Beatles nehmen All You Need Is Love auf und 200 Millionen Menschen können zuschauen. Die neueste Satellitentechnik macht das Unglaubliche möglich. Allerdings wird, wie so oft beim Fernsehen, ein bisschen geschummelt. Es ist nicht der erste Take, also die erste Aufnahme, sondern tatsächlich Take Nummer 58. Und bei diesem riesigen Publikum lassen es sich andere Musiker nicht nehmen, als Staffage zu dienen. Neben dem formell gekleideten Orchester sind noch anwesend Mick Jagger und Keith Richards von den Stones, Keith Moon von The Who, Eric Clapton damals bei Cream, Graham Nash von den Hollies und Marian Faithfull. Alle machen gute Miene zum bösen Spiel. Sie singen und klatschen mit. Es gibt noch Filmmaterial, schwarz-weiß. Die bunten Klamotten der Beatles kann man leider nur erahnen. Aber man sieht George Martin in Aktion im Regieraum, wie er über Mikro mit dem Studiosaal kommuniziert. Leider gibt's ansonsten wenig Filmmaterial von der Studioarbeit und eigentlich ist das auch immer ziemlich langweilig. Die Beatles sitzen rum, reden, hören sich ihre Aufnahmen an, reden darüber. Nein, klar haben sie keine Mikrofone, also man versteht sie leider eigentlich nicht. Eine Szene kennt man nur von Erzählung, leider bei den Aufnahmen zu Abbey Road. Die Beatles driften da schon auseinander. Yoko Ono ist auch mit im Studio und George, der stille Beatle, rastet komplett aus, weil Yoko ungefragt einen seiner makrobiotischen Kekse isst. Wie gesagt, davon gibt's leider keine Aufnahme. Aber so angespannt ist die Stimmung. Ein junger und ambitionierter Toningenieur, er heißt Alan Parsons, arbeitet mit den Beatles an Abbey Road und Let It Be. In der Kantine des Studios lernt er Eric Wolfson kennen und der erinnert sich noch genau an das erste Treffen.
Ich hatte als Sessionmusiker in den Abbey Road Studios zu tun und traf sich in der Kantine. Alan und ich sind gleich groß, fast 2 Meter, also richtig lang. Das brachte uns ins Gespräch, während wir aufs Essen warteten. Und so lernten wir uns kennen.
That's how we got to know each other.
Parsons arbeitet weiter noch als Toningenieur, zum Beispiel mit Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Er wird aber später mit Wolfson das Alan Parsons Project bilden und uns mit den Tales of Mystery and Imagination die Angstschauer einjagen. Das Album hat mich auch dazu gebracht, die Geschichten von Poe zu lesen. Danach wurde es noch gruseliger, die Musik zu hören. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind noch bei Pink Floyd. Die nehmen hier 1967 schon ihr Debütalbum auf, The Piper at the Gates of Dawn.
There was a king who ruled the land. His majesty was in command. With silver eyes, the scarlet eagle showered.
Und beinahe alle späteren Alben auch, insbesondere Dark Side of the Moon. Und auch Wish You Were Here. Ganz besonders ist hier natürlich der Anfang. Wie macht man sowas? Die erste Spur, das Intro auf der 12-seitigen Gitarre eingespielt von David Gilmour in Studioqualität. Dann Gilmours Autoradio muss herhalten. Also Kabel legen, aus dem Studio zum Parkplatz, Radio anschließen. Dann noch zusätzlich Mikro anschließen. Am Radio rumdrehen. Zweite Gitarre im Studio aufnehmen, die 6-seitige mit Stahlseiten. Alles drauf, wie die Finger über das Griffbrett rutschen, wie die Saite schnarrt, wie das Plektrum anschlägt. Gleichzeitig wird ein Raummikro aufgebaut und das nimmt auf, wenn sich jemand bewegt, also die Kleidung raschelt. Und als Gilmour sich räuspert, ist das eben auch mit drauf. Und das zusammen hört sich dann so an. Auch die Schönlinge von Duran Duran produzieren 86 in den heiligen Soundhallen. Oasis buchen das Studio 96 und 2008. Orchestrale Filmmusiken sind hier seit Anfang der 80er Jahre Tagesgeschäft. Der Jäger des verlorenen Schatzes. Herr der Ringe. Und natürlich lässt Harry Potter seine Musik auch hier aufnehmen. Die letzte Aufnahme von Amy Winehouse 2011 ist ihr Duett mit Tony Bennett, ein Klassiker, Body and Soul, produziert in den Abbey Road Studios.
I gladly surrender myself to you, body and soul.
Was wünsche ich mir für die Abbey Road Studios? Dass sie weiter existieren und ein Quell der musikalischen Kreativität bleiben. Denn immer wieder schwebt das Kostendamoklesschwert über den Studios. Und wir wollen gerne 2031, wie sich das anhört, 2031, den 100. und viele weitere Geburtstage feiern. Und Sie können die Studios jetzt nachhören mit unserer Songliste auf der Musikseite von swr1.de oder auf Spotify. Dankeschön, dass Sie mich heute auf der Studiotour in der 3 Abbey Road begleitet haben. Ich hoffe, ich konnte Sie gut unterhalten. Wenn Sie den nächsten Musikkosmos nicht verpassen wollen, abonnieren Sie mich, würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich mit dem Vulkaniergruß. Lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherers Musikkosmos, ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.